SRF 1.
.30 Uhr. Willkommen zum Rendezvous, dem Politik- und Wirtschaftsmagazin von Radio SRF. Die Schweiz kann nur bei neuen EU-Forschungsprogrammen mitmachen, unter bestimmten Bedingungen, sagt die EU.
Ja, das sieht ein wenig nach Erpressung aus und solche Erpressungen habe ich eigentlich gar nicht gerne.
Wir haben Reaktionen von Parlament und Bundesrat. China versucht zu vermitteln zwischen Nord- und Südkorea.
China fordert alle Seiten auf, ruhig und zurückhaltend zu bleiben und alle Schritte zu vermeiden, die die Spannungen erhöhen könnten.
Wir fragen, wie ernst ist die Lage? Zeitungswerbung zieht kaum noch und im Internet wirft Werbung noch nicht ab, was Werber und Verlage sich wünschen. Was tun? Fragen wir den Chef von Publi Group, der größten Werbe- und Inserateverkäuferin der Schweiz, im Tagesgespräch um 1. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Andi Lüscher. Er hat die Nachrichten.
Die Schweiz muss in den nächsten 7 Jahren gegen eine Viertelmilliarde Franken für Nuklearforschung an die EU überweisen. Nur so könne sie sich am nächsten Forschungsrahmenprogramm der EU beteiligen. Das bestätigt Bundesrat Johann Schneider-Ammann gegenüber Radio SRF. Die EU sagte der Schweiz laut Schneider-Ammann klipp und klar, dass ein Mitmachen beim Forschungsprogramm ohne weitere Beteiligung am Euratom-Programm nicht in Frage komme. Mit Euratom werden Projekte im Bereich der Kernfusion finanziert, für die der Bundesrat in seinem aktuellen Aktionsplan zur Energieforschung ausdrücklich keine Priorität sieht. Südkorea hat in scharfem Ton auf Drohungen aus Nordkorea reagiert. Die Führung Nordkoreas hatte den Nichtangriffspakt mit Südkorea gekündigt und mit einem atomaren Atomerstschlag gedroht. In diesem Fall ginge das Regime von Machthaber Kim Jong-un zugrunde, sagte ein Sprecher des südkoreanischen Verteidigungsministeriums. Der deutsche Außenminister Westerwelle appellierte an China, seinen Einfluss auf Nordkorea zu nutzen, um die Lage zu beruhigen. In Tschechien hat der neu gewählte Präsident Miloš Zeman vor beiden Kammern des Parlaments den Amtseid abgelegt. Der Linkspolitiker ist Nachfolger des konservativen Václav Klaus. Zeman ist der dritte Präsident Tschechiens und der erste, der direkt vom Volk gewählt wurde. Bisher hatte das Parlament den Präsidenten gewählt. Im Debakel um den Bau des Flughafens in Berlin soll Hartmut Meedorn für Ruhe sorgen. Der frühere Air Berlin und Bahnchef werde Chef des künftigen Hauptstadtflughafens. Das erklärte Bundesverkehrsminister Ramsauer. Er bezeichnet Meedorn als hervorragenden Manager mit wirtschaftlicher und technischer Kompetenz. Der Flughafen in Berlin sorgte für schlechte Schlagzeilen und viel Empörung im Volk, weil seine Eröffnung bereits 4-mal verschoben wurde und er doppelt so viel kostet wie geplant. Der Schweizer Werbevermarkter Publi Group hat erneut starke Einbußen in seinem Hauptgeschäft erlitten. Im klassischen Inseratengeschäft entstand 2012 ein Verlust von über 16 Millionen Franken, wie das Unternehmen mitteilt. Das Online-Geschäft schreibe zwar schwarze Zahlen, habe den Verlust aber nicht auffangen können. Insgesamt schrieb die Publi Group trotz allem einen Reingewinn von 50 Millionen Franken. Das hat damit zu tun, dass sie Beteiligungen und Liegenschaften verkaufte. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahr um 17% auf 285 Millionen Franken. Der Telekommunikationskonzern Sunrise hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Gewinn zugelegt. Der Umsatz stieg um 4,2% auf gut 2 Milliarden Franken. Der Gewinn stieg auf 19 Millionen Franken nach 11 Millionen im Vorjahr. Am meisten hätten die Handy- und Festnetzkunden zum Wachstum beigetragen, teilte Sunrise mit. Das Internetgeschäft fiel weniger ins Gewicht. Das Referendum gegen die Freigabe der Ladenöffnungszeiten in Tankstellenjobs ist offenbar zustande gekommen. Die Organisatoren melden, nach 2 Monaten seien 60.000 Unterschriften eingegangen. In der Allianz der Gegner längerer Öffnungszeiten machen namentlich mit kirchliche Kreise, Gewerkschaften, Personalverbände sowie die SP und die Grüne Partei. Sie alle wehren sich dagegen, dass der Sonntag den Wirtschaftsinteressen geopfert werden solle. Das Ziel sei der 24-Stunden-Arbeitstag im Detailhandel. Die Gewerkschaften Unia und VPOD sowie die SP-Frauen bekräftigen zum heutigen Frauentag ihre Forderungen für die Gleichstellung von Mann und Frau. Vertreter der Unia verteilten in über 100 Betrieben im Detailhandel symbolische Geschenke, um auf die Lohnunterschiede aufmerksam zu machen. Die SP-Frauen und der VPOD forderten ihrerseits Verbesserungen in der Kinderbetreuung und eine zeitgenössische Familienpolitik. Im Alter von 90 Jahren ist in Rom der italienische Regisseur Damiano Damiani gestorben. Er wurde international bekannt mit seinen Filmen über die Verflechtung der italienischen Politik mit der Unterwelt, so mit der Reihe «Allein gegen die Mafia». Weitere beachtete Filme von Damiani waren «Der Clan, der seine Feinde lebendig einmauert», «Wie man einen Richter umbringt» und «Pizza Connection».
Rendezvous, so geht's weiter. Schweizer Forscher sind in EU-Programmen nur willkommen unter Auflagen. Ist's politische Logik oder ein Kuhhandel? Die Glarner Kantonalbank geht weiter als die 1:12-Initiative der Jungsozialisten.
Nach extern möchten wir aufzeigen, dass wir eine Lohnbandbreite haben, die auch von außen her verstanden wird und wir da keine Lohnexzesse kennen.
Der bestbezahlte Banker soll maximal 10-mal mehr verdienen als die Putzfrau. Dem Schwindelgefühl auf die Spur kommen, so geheimnisvoll klingt das. Die Reportage aus dem Unispital. Dies und mehr nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.754 Punkten plus 0,6%. Der Euro wird zu 1.23.70 gehandelt, der Dollar zu 94,24. Das Wetter. Am Nachmittag scheint im Osten mit Föhn immer noch zeitweise die Sonne. Sonst setzt von Westen Regen ein und auch im Süden regnet es am Nachmittag zeitweise. Die Temperatur erreicht 12 Grad, in den Föhngebieten sind bis 18 Grad möglich. Am Wochenende ist es beidseits der Alpen wechselnd bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten. Lokal regnet es. Es bleibt vorerst noch mild mit Höchstwerten zwischen 10 und 14 Grad.
Die Europäische Union setzt die Schweiz unter Druck. Unser Land darf sich nur an den neuen Forschungsprogrammen der EU beteiligen, wenn sie massiv in die Nuklearforschung investiert. Der Bund muss nun also auch Projekte im Kernenergiebereich unterstützen, die er gar nicht mehr will, vor allem nicht nach dem beschlossenen Atomausstieg. Politiker sprechen von Erpressung. Aus dem Bundeshaus, Philipp Burkhardt.
Forschung im Nuklearbereich mache für die Schweiz nur noch Sinn, wenn es um die Sicherheit oder Abfallentsorgung bei bestehenden Atomkraftwerken gehe. Dies hält der Bundesrat in seinem Aktionsplan zur Energieforschung fest, den das Parlament in diesen Tagen behandelt. Die Erforschung neuer Technologien im Bereich der Kernfusion hingegen habe keine Priorität. Doch ausgerechnet für diesen Bereich wird die Schweiz in den nächsten 7 Jahren bis zu 1/4 Milliarde Franken ausgeben müssen, auf Druck der EU. Sie nämlich setzt im Rahmen ihres Programms Euratom voll auf die Kernfusion und auf den Bau des internationalen Versuchsreaktors ITER in Frankreich, der immer wieder wegen Budgetüberschreitungen für Schlagzeilen sorgt. Die Schweiz, bestätigt Forschungsminister Johann Schneider-Ammann, müsse ITER und Euratom weiter mitbezahlen. Sonst dürfe sich unser Land auch nicht am nächsten Forschungsrahmenprogramm der EU beteiligen, das derzeit in Brüssel vorbereitet wird.
Man hat uns in Brüssel mehrfach klipp und klar gesagt, ihr seid assoziiert mit dem Forschungsrahmenprogramm Nummer 8, aber ihr seid das nur unter der Bedingung, wenn ihr am Euratom-Programm wie bisher mitbezahlt.
Diese Bedingung gilt nur für die Schweiz, nicht aber für andere Staaten außerhalb der EU, wie Norwegen, Israel oder die Türkei. Womit sich grundsätzlich die Frage aufdränge, schreibt der Bundesrat in seiner Botschaft zum 8. Forschungsrahmenprogramm der EU, ob die Schweiz als einziges Land eine solche Behandlung akzeptiere. Die Antwort gibt er sich gleich selbst. Es bleibe gar keine andere Wahl. Negative Auswirkungen auf andere europapolitische Dossiers könnten sonst nicht ausgeschlossen werden. Und, betont Bundesrat Schneider-Ammann, die Schweiz habe in den letzten Jahren immer deutlich mehr Mittel aus den Forschungsprogrammen erhalten, als sie nach Brüssel geschickt habe.
So gesehen kann ich auch akzeptieren, dass die Norweger und die Israeli etwas attraktivere Assoziierungsbedingungen kennen, als wir sie kennen.
Der Präsident der Außenpolitischen Kommission des Nationalrates, Andreas Abbey von der SVP, sieht das ganz anders.
Ja, das sieht ein wenig nach Erpressung aus und solche Erpressungen habe ich eigentlich gar nicht gerne. Und ich möchte da noch schon tiefer gehen, warum das so ist.
Kritik kommt auch von links, allerdings aus anderen Gründen. Erik Nussbaumer von der SP, Präsident der Nationalrätlichen Energiekommission, findet es falsch, überhaupt noch Geld für die Erforschung der Kernfusion auszugeben. Allerdings, sagt Nussbaumer, habe sich die Schweiz ihre missliche Lage selber eingebrockt.
Unser Land ist mehr und mehr isoliert. Unser Land hat einen Weg eingeschlagen, der eben dazu führt, dass Europa auch sagt, wir haben unterschiedliche Partner in unseren Forschungsprogrammen, Länder, die sich engagieren in Europa. Und die Schweiz ist in einer sehr speziellen Situation und kommt aus dieser speziellen Situation im Moment fast nicht mehr raus. Ich sage immer, es ist eine Sackgasse, in der man bald nicht mehr wenden kann.
Bundesrat Schneider-Ammann hält entgegen, die Schweiz profitiere in großem Ausmaß von der Forschungszusammenarbeit mit der EU. Den Zwang, auch beim Forschungsprogramm Euratom weiter mitmachen zu müssen, empfinde er nicht als Erpressung.
Nein, eine Erpressung, einfach so ist das nicht. Das Forschungsprogramm haben wir freiwillig mitgemacht, immer. Ist jetzt auch ohne uns grundsätzlich weiterführbar. Aber wir würden uns strafen, wenn wir aussteigen wollten. Und so gesehen ist der Druck, den man auf uns ausübt, ich habe irgendwo Verständnis dafür.
Ob das auch das Parlament so sieht, wird sich bei der Beratung des EU-Forschungsprogramms zeigen.
Die Lage in Ostasien ist brenzlig. Nordkorea droht Südkorea und den USA mit atomarer Waffengewalt. Südkorea droht zurück. In dieser heiklen Situation versucht China, alle Seiten zu beruhigen. Urs Morf in Peking. Kann man aus diesem Aufruf lesen, dass China besorgt ist?
Ja, ganz klar. Also Peking war diesmal nach relativ kurzen Verhandlungen bereit, diese UNO-Sanktionen zuzustimmen. Und das zeigt eindeutig, wo es eben auch den Schuldigen sieht an der Brenzligkeit der Situation. Und es zeigt auch, dass Peking langsam aber sicher Nordkorea gegenüber auch die Geduld verliert.
China spielt in diesem Konflikt eine Art Doppelrolle. Es ist der engste Verbündete von Nordkorea und gleichzeitig hat es die Sanktionen gegen das kleine Nachbarland ja mitgetragen. Wie wichtig ist denn Nordkorea für China?
Nordkorea ist aus Gründen wichtig für China, die sich eigentlich widersprechen. Einerseits will man das Regime in Pyongyang nicht zusammenbrechen lassen, weil Nordkorea eine Art Pufferstaat ist. Nach einem Kollaps des Regimes würde das Vakuum vermutlich von den USA, von den Südkoreanern, vielleicht sogar den Japanern aufgefüllt. Und die Amerikaner, die Südkoreaner direkt an einer eigenen Landgrenze zu haben, das ist eine Horrorvorstellung für Peking. Umgekehrt sind eben auch diese Atomtests eine Horrorvorstellung für China.
Also strategisch gesehen ein nötiger Nachbar, aber ein ungemütlicher Nachbar, der atomare Technik exportiert, zum Beispiel an Pakistan. Und wie Sie sagen, Atomtests macht's, die Erdbeben in der Region auslösen.
Genau, also China will wirklich auf keinen Fall, dass Nordkorea diese Atomwaffen nun noch weiter verbreitet, zum Beispiel nach Iran. Und vor allem darf man eben wirklich diese Erdbeben-Thematik nicht unterschätzen. Ich meine, diese Atomtests, die finden sehr nahe an dicht besiedelten Gebieten in Nordostchinas statt. Und dort rennen jedes Mal regelmäßig in voller Panik ganze Schulklassen aus den Schulhäusern raus nach solchen Atomtests, weil die sich dort eben als ziemlich starke Erdbeben auswirken. Und man weiß eben da nicht, was geschieht jeweils zuvor. Dazu kommt noch eine Angst, die Angst vor Unfällen. Denn wenn bei so einem nordkoreanischen Test einmal wirklich etwas schief gehen sollte, dann würde das in Nordostchina eben eine Katastrophe auslösen wie in Fukushima oder noch schlimmer.
Alles zusammen besehen, Ihre Einschätzung, Osmov, wie genau wird China diese Sanktionen gegen Nordkorea mittragen?
Ja, da kommt es nun mal wirklich drauf an, ob diese Maßnahmen wirklich etwas nützen. Und ich denke, China wird da versuchen, eine Art Feinsteuerung zu machen. Also einerseits geht es weiterhin darum, den Kollaps zu verhindern. Also man darf die Sanktionen nicht zu strikt anwenden. Andererseits wird man eben nun wirklich Pyongyang etwas die Daumenschrauben zudrehen müssen, weil es sonst das Regime dort einfach nicht freiwillig an den Verhandlungstisch zurückkommt.
Sagt unser bestens informierter Mann in Peking. Danke, Urs Morf. Die 1:12-Initiative der Jungsozialisten sorgt in der Wirtschaftswelt für Unruhe, besonders nach dem überdeutlichen Volksjahr zur Abzocker-Initiative. Dass der oberste Chef höchstens noch 12-mal so viel verdienen soll wie die Angestellte mit dem tiefsten Lohn, das ist für die meisten bürgerlichen Politiker ein Schreckensszenario. Anders im Kanton Glarus. Hier geht die Glarner Kantonalbank sogar noch einen Schritt weiter. Statt 1:12 will sie für ihre Bankangestellten 1:10 einführen. Ostschweiz-Korrespondent Sascha Zürcher.
Die Chefs der Glarner Kantonalbank müssen in Zukunft den Gürtel enger schnallen. Bisher durfte bei der Glarner Staatsbank der höchste Lohn 15-mal so hoch sein wie der niedrigste. Nun soll aber die Schraube angezogen werden. Die Maximalentschädigung des CEO soll von 640.000 Franken auf 480.000 heruntergesetzt werden, wie der Präsident des Verwaltungsrates Martin Leutenecker erklärt.
Wir wollen eigentlich intern aufzeigen, dass wir alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fair und adäquat und auch gut entschädigen für ihre entsprechende Leistung, die sie für das Unternehmen erbringen. Nach extern möchten wir eigentlich aufzeigen, dass wir in unserer Unternehmung keine Lohnexzesse kennen.
Die Glarner Kantonalbank ist schweizweit die erste Bank, die so restriktive Lohnbeschränkungen einführen will. Mit der 1:10 Lohnregelung betritt sie im Bankensektor Neuland. Zwar gab es in letzter Zeit in verschiedenen Kantonen Bestrebungen, die Cheflöhne bei den Staatsbanken zu beschränken. Bei der Aargauischen Kantonalbank zum Beispiel darf das Salär des obersten Bankers nicht höher sein als das doppelte Gehalt eines Regierungsrates. Das sind 600.000 Franken. Soweit wie die Glarner, die die Besoldung in ein Verhältnis von der billigsten bis zur teuersten Arbeitskraft setzen, geht sonst aber niemand. Die im Bankensektor gängige Begründung, dass nur mit besonders hohen Löhnen Top-Leute gefunden würden, lässt der Verwaltungsratspräsident der Glarner Kantonalbank nicht gelten. Auch mit 1:10 verdiene der CEO sehr gut.
Also das sind keine Dumpinglöhne, das möchte ich da mit Bestimmtheit entgegentreten. Mit diesen Löhnen haben wir die Möglichkeit, gute, fähige Leute zu finden. Und gleichzeitig tragen wir auch dem gesellschaftlichen Aspekt Rechnung, dass unsere Löhne vom Normalbürger als adäquat beurteilt werden.
Ganz freiwillig passiert die Lohnbeschränkung auf der Chefetage der Glarner Kantonalbank aber nicht. Die SVP hat im Kantonsparlament die Gehälterdiskussion angestoßen. Darauf hat der Verwaltungsrat der Bank reagiert. 320.000 Franken bekommt der CEO maximal als Fixsalär. Dazu kommt ein variabler Lohnzusatz von höchstens 160.000 Franken. Das sind rund 30% weniger, als der CEO bisher verdiente. Für ein größeres KMU mit 190 Mitarbeitern sei dieser tiefere Jahreslohn aber gerechtfertigt, ist die Bank überzeugt. Der Vorschlag der Glarner Kantonalbank ist politisch unbestritten. Formell muss die Generalversammlung am 23. April die neue Lohnregelung absegnen. Dies dürfte aber kein Problem sein, weil die Aktien vollumfänglich im Besitz des Kantons sind und die Regierung dahinter steht.
Wenn der Kanton Bern das Kernkraftwerk Mühleberg aus politischen Gründen vom Netz nehme, so würde das teuer. Die Kantonsregierung sprach Anfang Woche von Schadenersatzforderungen in dreistelliger Millionenhöhe. Wie können wir also aus der Atomenergie aussteigen, ohne dass immense Kosten auf die Steuerzahler zukommen? Diese Frage wird derzeit auch auf nationaler Ebene heiß diskutiert. Christian von Burg.
Zurzeit haben die Schweizer Kernkraftwerke eine unbefristete Laufzeit. Nur wenn die Bevölkerung unmittelbar gefährdet ist, nur dann kann die Nuklearaufsichtsbehörde ENSI verfügen, dass ein Kernkraftwerk vom Netz muss. In diesem Fall gäbe es keine Entschädigung für die Betreiber. Setzen aber die Politiker einem Atomkraftwerk ein Ende, Dann gäbe es ein Problem, sagt der Solothurner CVP-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt.
Dann kommen natürlich die Atomkraftwerksbetreiber verständlicherweise mit der Forderung, dass man diese getätigten Investitionen irgendwie auch wieder entschädigt.
So etwa im Fall von Mühleberg, wo eine kantonale Initiative den sofortigen Ausstieg will, mit immensen Kostenfolgen. Nur, wie soll das Ende der Laufzeiten denn überhaupt festgesetzt werden? Das ENSI kann dies nicht tun, auch nicht, wenn die Kernkraftwerke immer älter werden. Solange die Betreiber die Kraftwerke nachrüsten, und das will etwa die AXPO im ältesten Kernkraftwerk der Welt in Betznau im großen Umfang tun, solange gibt es immer die Gefahr von großen Entschädigungsforderungen. Müller-Altermatt hat deshalb in der Nationalrätlichen Energiekommission einen Vorschlag gemacht. Ein Vorschlag, der derzeit intensiv diskutiert wird. Er schlägt vor, dass sich Staat und Betreiber zusammensetzen und gemeinsam eine Lösung suchen.
Über welche Zeitdauer möchte eigentlich der Betreiber das Atomkraftwerk noch betreiben und mit welchen Investitionen gedenkt er dies zu tun? Und nachher diese Planung, diese Investitionsplanung, unabhängig durch die Sicherheitsbehörden dann prüfen lässt, ob das so aufgeht.
Das ENSI müsste die Sicherheit neu auch unter dem Aspekt des Alters einer Anlage prüfen. Dies zum ersten Mal nach 40 Jahren Betriebszeit, und zwar für weitere 10 Jahre. Die Betreiber auf der anderen Seite hätten mehr Sicherheit für ihre Investitionen. Müller fasst seinen Vorschlag so zusammen, es sei
die Idee, eine Vereinbarungslösung zu finden, welche einerseits diese Entschädigungsproblematik löst, andererseits trotzdem die Sicherheit garantiert.
Der CVP-Vorschlag findet bei anderen Parteien Anklang. Bei der SP insbesondere auch darum, weil man ihn als guten Gegenvorschlag zur Ausstiegsinitiative der Grünen ansieht. Die Grünen wollen eine Laufzeitbeschränkung von 45 Jahren, was sicher auch zu Entschädigungsforderungen führen würde. Auch die FDP zeigt sich offen. Der Berner Nationalrat Christian Wasserfallen sagt:
Wenn eine Vereinbarung dazu führt, dass man geplant Sicherheitsinvestitionen machen kann und aufgrund einer erhöhten Dauer auch eine Investitionssicherheit dazu kommt, dann ist das eine gute Idee.
Die Frage der Entschädigungsforderungen wäre damit entschärft. Teuer wird der Ausstieg aus der Atomenergie dennoch. Denn der Abbau der alten Kernkraftwerke wird deutlich mehr kosten als ursprünglich gedacht. Der sogenannte Stilllegungsfonds wird wohl weiter aufgestockt werden müssen.
Sieben Minuten vor eins. Schwindel, ein häufiges Krankheitssymptom. Jeder zehnte Patient beschwert sich beim Hausarzt über Schwindelgefühle. Die Gründe für Schwindel können dabei sehr unterschiedlich sein. Und so wird's oft falsch behandelt, weil ein Facharzt die Ursache nur auf seinem Gebiet sucht. Anders läuft es am Universitätsspital Zürich. Dort im Schwindelzentrum arbeiten Neurologinnen, Ohrenärzte, Psychiater und Psychotherapeutinnen zusammen. Sie arbeiten interdisziplinär und über ihr eigenes Gebiet hinaus. Einer der zwei leitenden Ärzte des Schwindelzentrums ist Stefan Hiegemann. Christoph Wüdrich hat ihn bei der Arbeit begleitet.
Au. Frau B. fühlt sich elend. In einem Rollstuhl sitzt sie im Untersuchungszimmer. Daneben steht die Stange mit einer Infusion. Die Patientin hält die Hände vors Gesicht. Das blonde lange Haar ist zerzaust. Frau B. leidet derart unter Schwindel, dass sie nicht mehr gehen kann und nicht mehr essen mag. Gestern kam sie als Notfall ins Spital. Sie will heute nicht weiter untersucht werden. Alles ist ihr zu viel. Dr. Hegemann steht daneben im weißen Kittel und redet ihr zu.
Das tun wir nicht, um Sie zu ärgern. Dass es Ihnen schlecht geht, wissen wir auch.
Der Arzt und der medizinaltechnische Assistent Scheifele betten die Patientin vorsichtig auf eine Liege. Diese Untersuchung sollte keinen zusätzlichen Schwindel auslösen.
Ich tue Ihnen jetzt eine Brille anlegen. Das ist eine spezielle Brille. Die Brille die ist dazu da, um Ihre Augenbewegungen aufzuzeichnen. Die Augenbewegungen sind ganz wichtig, wenn etwas mit dem Gleichgewichtsorgan nicht funktioniert. Dann hat man meistens Augenbewegungen, die das anzeigen. Und da hat es Spiegel und Kamera und ich tue ihnen die Brillen mal anlegen.
Über der Liege hängt ein riesiger Flachbildschirm von der Decke. Darauf bewegt sich ein grüner Punkt. Frau B. muss dem Punkt mit ihren Augen folgen, durch die Brille, die aussieht wie eine verkabelte Skibrille. Anschließend an die Untersuchung wertet Dr. Hegemann die Aufzeichnungen am Computer aus. Auch wenn die Patientin unter extremem Schwindel leidet.
Sie hat ganz gute Werte, das ist weitgehend in Ordnung. Da ist auch kein Hinweis auf eine zentrale Störung.
Keine zentrale Störung heißt, es scheint kein Hirntumor oder andere Schädigung des Gehirns da zu sein. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich im Gleichgewichtsorgan, im Innenohr. Durch den weißen Gang vorbei an der Halle mit ein paar wartenden Patienten geht Dr. Hegemann schnellen Schrittes in ein anderes Untersuchungszimmer, öffnet die hellblaue Tür.
Entschuldigung,
ja?
Dürfen wir kurz zugucken, was Sie hier machen?
In der Mitte des hell beleuchteten Raums liegt Frau N. Unter ihren Augen hat ihr die Assistentin Wenger je zwei blaue, verkabelte Sensoren aufs Gesicht geklebt.
Jetzt schauen Sie nochmals ganz fest nach hinten, so fest Sie können, ohne das Kinn, nein, ohne das Kinn muss unten bleiben. So, und jetzt nur mit den Augen, only with the eyes.
Die Assistentin hält der Patientin einen grauen Zylinder oben auf die Stirn. Er gibt Klopfimpulse ab. Mit den blauen Sensoren werden die Reflexe der Augenmuskeln gemessen. Die Kurven auf dem Computerbildschirm zeigen, dass sich das Gleichgewichtsorgan der Patientin ziemlich erholt hat. Vor 4 Tagen ging es ihr kaum besser als Frau B. Im Gegensatz zu dieser hat ihr die Kortisonspritze ins Mittelohr sehr schnell geholfen. Dr. Hegemann erklärt den Unterschied zwischen Frau B. und Frau N.
Wahrscheinlich hat bei dieser Patientin ist es der Nerv und bei ihr ist es das Ohr selber, was entzündet ist.
Zurück in seinem Büro will er eine kurze Kaffeepause machen. Daraus wird nichts. Assistenzärztin Stanimirov sucht Rat. Sie kommt von einer Patientin mit sehr widersprüchlichen Diagnosen.
Wie alt ist sie?
Ich habe die Unterlagen alle nicht ausgedruckt.
Ungefähr?
55 hat sie mir gesagt.
Ein langes Hin- und Her-Überlegen ergibt sich.
Und dann Panini McClure hat sie auch, links Downbeat, rechts Apogeotrop. Also ich komme irgendwie nicht raus.
Aber das ist ja... Das passt nicht zu einem gutartigen Lagerungsschwindel. Nee.
Es bleibt nichts anderes, als die Patientin gemeinsam nochmals zu untersuchen. Eine Viertelstunde später ist Dr. Hegemann wieder in seinem Büro. Es riecht nur noch schwach nach Kaffee. Der typische, aber nicht so starke Krankenhausgeruch ist wieder da. Dr. Hegemann ist Hals-Nasen-Ohrenarzt und Neurologe. Beim Fall vorhin könnte es sich um eine Migräne handeln. Aber wie so oft bei Schwindel ist die Diagnose schwierig. Es gibt theoretisch so viele mögliche Ursachen.
Es gibt verschiedene Erkrankungen, die das machen können. Störungen der Nerven, Störungen der Augen, Störungen des Gleichgewichtssystems. Und von den neurologischen gibt es außer der Migräne auch noch jede Menge andere.
Zum Beispiel Hirntumore oder Kleinhirninfarkte. Er zeigt auf einer der vielen anatomischen Abbildungen an der Wand und erklärt, wieso Schwindelforschung sehr schwierig ist, vor allem wenn es ums Gleichgewichtsorgan im Innenohr geht.
Das Ohr ist im härtesten Knochen, den der Mensch hat. Das ist das Felsenbein. Das ist hart wie Fels. Nur Zahnschmelz ist noch härter. Und deswegen kann der Ohrenarzt leider nicht einfach mal so ins Ohr hineingucken. Die Augenärzte haben es ja so leicht. Die können einfach ins Auge reingucken.
Und zudem hat es die Schwindelforschung viel schwerer, an Geld zu kommen, als zum Beispiel die Krebsforschung.
Kommerziell ist es wenig vielversprechend. Und die Pharmafirmen, es gibt schon lange keine Forschung mehr auf dem Gebiet Schwindel von Pharmafirmen. Von daher ist die Unterstützung schon sehr gering. Die Forschung geht hauptsächlich über Forschungsanträge beim Nationalfonds. Der zahlt noch für gute Grundlagenforschung und sonst wird es schwierig.
Die Reportage von Christoph Wüthrich aus dem Schwindelzentrum in Zürich. Es ist 1:01. Werbung ist ein hartes Geschäft. Seit Internet Leserinnen und Leser von den Zeitungen und Zeitschriften in Papier weglockt. Das ist auch Stoff fürs Tagesgespräch. Und dieses Tagesgespräch hören Sie hier gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit meinem Kollegen Andi Lüscher, der soeben ans Mikrofon hechtet. Das heißt, da ist er.
Die Schweiz muss sich weiterhin an den europäischen Atomforschungen finanziell beteiligen, trotz dem geplanten Atomausstieg. Das ist laut Bundesrat Schneider-Ammann Voraussetzung dafür, dass die Schweiz in allen übrigen Forschungsfeldern mitreden kann. In Tschechien hat der neu gewählte Präsident Miloš Zeman vor beiden Kammern des Parlaments den Amtseid abgelegt. Zeman ist der erste Präsident, der direkt vom Volk gewählt wurde. Das Referendum gegen die Freigabe der Ladenöffnungszeiten in Tankstellenshops ist offenbar zustande gekommen. Die Organisatoren melden, nach 2 Monaten seien 60.000 Unterschriften gesammelt worden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.